日本コネクション、ジャパニッシュフィルムフェスティバル、フランクフルトアンマイン。
Herzlich willkommen, Sie hören Schöner Denken. Das ist das Filmpodcaster, Filmblogger Frühstück auf Nippon Connection 2025. Eine ganz liebe Tradition und wir sind heute wieder eine ganze Menge Leute. Ich lasse gleich rumgehen. Und mein Name ist Thomas von Schöner Denken. Und die Frage ist ja immer, was so die bisherigen Highlights auf Nippon Connection waren. Und mal abgesehen davon wieder ganz, ganz viele nette Leute zu sehen und wieder richtiges, gutes japanisches Essen essen zu können, war es von den Filmen her, würde ich mal sagen, River Returns gestern, auch wenn Markus mich darauf aufmerksam gemacht hat, wo der Film seine Schwächen hat, nämlich in der Optik, aber die Liebesgeschichte und die Schönheit der jungen Frau hat mich so umgehauen, dass auch irgendwelche optischen Dinge dann gar keine Rolle mehr gespielt haben. Und ich habe noch nie A Serpent's Path von Kiyoshi Kurosawa gesehen, also die alte Version, und bin jetzt völlig ahnungslos in die Neuverfilmung reingegangen und da war ich echt unter den Bus geworfen. Der war richtig, richtig, wenn man nicht weiß, worauf das hinsteuert, haut einen das ganz schön aus dem Schuh. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hendrik, dann gebe ich mal an dich weiter.
Ja, Hendrik, auch von Schöner Denken. So einen richtigen Favoriten kann ich bislang gar nicht benennen, aber das, was ich bisher gesehen habe, hat mir das wieder wachgerufen, was mir insgesamt Spaß am Betrachten von japanischen Filmen bereitet, nämlich, dass viele Elemente in Filmen anders gemacht werden. Und das erdet mir das Auge so ein bisschen, dass Charaktere anders aufgebaut werden, dass Szenen anders erzählt werden, dass Handlungen anders entwickelt werden, dass Elemente wie Humor, Gewalt, Konflikt anders erzählt werden. Und manchmal gefällt mir das von sich aus schon und manchmal muss ich mich dran reiben. Also als Beispiel, wenn in japanischen Filmen Humor erzählt wird, ist das eine Sache, wo ich immer wieder wahrnehme, das muss ich mir im Nachhinein nochmal übersetzen und manchmal klappt's und manchmal klappt's nicht. Was ich unglaublich toll finde, ein anderes Detail ist, ich finde keine andere Filmkultur, in der Essen und die Zubereitung von Essen und die Wichtigkeit von Essen, von der Würdigung des Materials hin bis zum sozialen Akt so schön erzählt wird, dass das manchmal 2,5 Stunden Film ausmacht und es ist keine Minute zu viel. Das finde ich wunderbar und ja, insofern bin ich jetzt soweit bislang wieder sehr zufrieden.
Ja, mein Name ist Markus Meurer. Ich bin hauptberuflich als Übersetzer und Online-Redakteur tätig beim Fantastikmagazin Tor Online. Privat blogge ich auf Translate or Die über japanische Filme und auch andere Sachen. Bin seit 2 Jahren beim Japanuary dabei, war letztes Jahr das erste Mal auf der Nippon Connection. Bin jetzt dieses Jahr für 3 Tage hier. Gestern war mein erster Tag und von den 4 Filmen, die ich gesehen habe, war mein Highlight Wood to Love. Es war ein faszinierendes Psychogramm einer japanischen Frau mittleren Alters in Ehekrise, bei der die männliche Perspektive weitgehend angenehm ausgeblendet wurde. Das Ganze wurde zwar ihren Alltag begleitend inszeniert, aber auch mit viel Humor und Tiefgang.
Ja, hallo zusammen, ich bin der Andras. Ich mache selber keinen Blog oder Podcast, aber mag immer wieder gerne beim Thomas reinzulabern. Das ist mein 11. Nippon Connection, in Corona-Zeiten auch inbegriffen. So einen echten, wirklichen Festival-Highlight hatte ich noch nicht gehabt. Was mir soweit am besten gefallen ist, war Cells in Work, der die innere Leben von der Körper so mit verkörperten Menschen, die Zellen, wie die wirken, so zeigen. Und das muss man auch sagen, der Film nach dem humorvollen erste Hälfte geht in einer seriöseren Richtung, aber das... Das muss man sagen, dass der Film nach der humorvollen ersten Hälfte, was wirklich auch für Kleinkinder interessant ist oder unterhaltsam sein kann, geht in eine seriösere Richtung mit einer tatsächlichen Krankheit, wie das abgebildet wird in dem menschlichen Körper. Das fand ich einfach wirklich sehr, sehr unterhaltsam, wie das verkörpert wurde.
Ja, guten Morgen. Ich bin Johannes. Ich habe keinen Podcast mehr. Ich bin höchstens noch ab und zu im Kompendium des Unbehagens, aber auch inzwischen sehr selten. Ich bin jetzt, glaube ich, seit ungefähr 6 Jahren hier auf der Nippon Connection. Dieses Jahr zum ersten Mal tatsächlich als Teil des Teams im Museumsturm. Und ja, ich merke, man sieht das Ganze doch nochmal von einer ziemlich anderen Perspektive. Man merkt, da gibt es doch ganz schön viele Türen, wo man ja, sich mal so durchschleichen kann, wenn man denn weiß, dass man es darf. Ja, und entsprechend bin ich natürlich relativ busy bisher gewesen, aber 2 Filme konnte ich sehen. Und ich glaube, von den beiden, mein Favorit gewesen ist tatsächlich The Birth of Kitaro. Das ist, so, kriege ich Sinn, es ist eine Comedy-Manga-Figur, die auch relativ beliebt ist in Japan. Allerdings richtet sich diese Geschichte, in der die Figur eben vorkommt, an eine sehr andere Zuschauerschaft. Das ist halt eher so für Kinder eigentlich. Und jetzt hat sich das Studio gedacht, sie nehmen diese Figur und geben der quasi so eine Horror-Backstory, die tatsächlich auch sehr ernsthaft ist. Und die tatsächlich, also die geht zurück in die Showa-Zeit und beschreibt quasi, wie, ja, handelt quasi von so einer Familie in so einem abgelegenen Dorf und deren finsteren Machenschaften so ein bisschen. Und benutzt tatsächlich eben, und das ist halt eben das, was ich am Horror-Genre so mag, benutzt das tatsächlich auch für so eine, ob es jetzt besonders intelligent ist, sei mal dahergestellt, an eine sehr explizite Kritik eben am japanischen Imperialismus dieser Zeit. Und wie man sagt, es hat durchaus Klischees, aber ich mochte sehr, wie das Ganze am Ende zusammengekommen ist. Und ich gehe auch mal davon aus, den wird man noch außerhalb hiervon auch sehen können. Und deshalb möchte ich da auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen.
Hallo, Volker Beller ist mein Name. Ich bin kein Filmblogger, sondern Kinomacher und Festivalleiter. Und zwar haben wir in Kassel, was ja nicht so weit weg von Frankfurt ist, die älteste Videothek der Welt, die wir 2017 übernommen haben, die Videothek Filmshop genannt, existiert jetzt seit 50 Jahren. Das heißt, wir feiern dieses Jahr Geburtstag in dieser Videothek. Es ist ein kleines Kino. Vielen Dank. Ist ein kleines Kino untergebracht mit 25 Sitzplätzen. Wir haben ein reguläres Programm, spezialisieren uns aber auf Filme, die so mehr aus der experimentellen, abseitigen und verstörenden Ecke kommen. Das heißt, wir liefern nicht unterhaltsame Kinokost und Arthouse-Programme, sondern alles, was sich so zwischen Genre, wilden Blockbustern und Experimenten bewegt. Die Nippon Connection besuche ich jetzt schon einige Jahre. Ich habe, glaube ich, auch schon dieses Jahr 9 Filme auf dem Puckel, wobei mir gestern Nachmittag sehr schwer gefallen ist, den letzten 30 Minuten, den berühmten 30 Minuten der 2 Filme, die ich gestern Nachmittag gesehen habe, zu folgen. Da muss ich jetzt mal meinem Vorredner mit Kitaro nochmal hinzufügen, der diesen Film als sehr gelungen bezeichnet hat. Ich hatte wirklich Probleme aufgrund der vielen, vielen Plot-Twists und der vielen Handlungselementchen, würde ich es mal sagen, diesem sogenannten Narrativ zu folgen. Und das war mir dann auch einer zu viel. Empfehlen möchte ich aber 2 Filme, die ich gesehen habe. Und zwar einmal My Sunshine, eine bittersüße Liebesgeschichte, Coming-of-Age-Geschichte, die sich so zwischen Konventionen, zwischen Anpassungen, zwischen sanfter Rebellion und gesellschaftlichen Verpflichtungen bewegt, auch noch im Sportkontext untergebracht ist. Der hat mir sehr gut gefallen, bis, wie gesagt, auf die letzte 20 Minuten, die der Regisseur meiner Meinung nach dieses Narrativ einfach überstrapaziert hat. Und das zweite ist Serpent Pass, das Remake von Kiyoshi Kurosawa. Der Film hat es geschafft, mich 2 Stunden, obwohl er angesiedelt ist in Paris und mit zum größten Teil französischen Darstellern besetzt ist, 2 Stunden zu unterhalten, mir immer wieder neue Wolten und Fährten hinzulegen, deren ich manchmal nicht folgen konnte, aber das macht nichts. Am Ende bleibt ein paranoider Thriller, der doch sehr, sehr aufregend und wild daherkommt und damit eigentlich auch zeigt, dass Kurosawa immer noch zu den Regisseuren zählt, denen man gerne folgt.
Einen schönen guten Morgen. Ich bin Lukas Bawenschik. Ich schreibe für Publikationen wie den Filmdienst und Kinozeit. Ich bin Teil des Podcasts Katz und habe einen Literaturpodcast namens Gelesen. Und ich bin leider in diesem Jahr nur für den einen Tag hier, habe also noch nicht so furchtbar viel gesehen. Aber diese Kiyoshi Kurosawa Lobeshymnen möchte ich dann doch irgendwie mitbegleiten, weil ich das Gefühl habe, dieses Doppel aus A Serpent's Path, also das Remake aus dem letzten Jahr und eben Cloud, ergeben zusammen schon eine sehr einnehmende, bedrückende Darstellung der Gegenwart. So ein Gefühl von kollektiver, universeller Paranoia. Vorher kam der Schrecken, die Panik, die Angst bei Kurosawa immer so aus der Architektur. Man hatte das Gefühl, Japan sah nie hässlicher aus. Diese Gebäude kommen alle so langsam immer näher und werden immer hässlicher. Und er hat eine Möglichkeit gefunden, das als Darstellung des Internets zu wählen, der Digitalisierung einer Welt, die uns auch auf ganz neue Weise einnimmt und bedrängt. Und ich glaube, in diesem Doppel aus einem Film, in dem das Handeln im Internet, diese Warenströme plötzlich so zu Tentakeln werden in Cloud und eben diesem anderen Film, bei dem man schon das Gefühl hat, diese Paranoia-Stimmung des Internets, dieser Paranoid-Style, der überall Oberhand genommen hat, diese Verschwörungswelt, die ist auch in wenigen Menschen dort versammelt worden. Also ich glaube, wenn man nicht nur das Japan der Gegenwart, sondern allgemein unsere Gegenwart sehen möchte, dann ist man schlechter bedient anderswo als bei Kiyoshi Kurosawa. Und ich hoffe, ich kann heute noch ein paar Sachen sehen. Ich bin nachher für einen Zoom-Workshop angemeldet, da bin ich sehr gespannt, wie das wird. Ansonsten bin ich hier für die Erdbeeren ein und es geht weiter.
Dankeschön. Mein Name ist Niklas Michels, ich bin Filmkritiker für Plattformen wie Kinozeit und Festivaldirektor des Filmfestivals in Aachen. Und das ist meine zweite Nippon Connection, mein vierter Tag heute, deswegen, ich habe schon einiges gesehen und dritter Tag vielleicht nicht mitgezählt. Ich würde zwei Filme empfehlen, die auf ähnlich, aber auch sehr unterschiedlich sind. Einerseits Missing Child Videotape, wer Kurosawa ist schon einige Male hier gefallen. Wer J-Horror mag, wird bei dem Film auf jeden Fall sehr viel finden. Ich habe, glaube ich, irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele Referenzen es auf J-Horror-Filme gibt. Bei der Einführung durch das Nippon Connection Team wurde auch erzählt, das wäre jetzt der große Potpourri aus J-Horror-Klassikern und eine Frage aus dem Publikum am Ende fragte auch, wie ist denn das eigentlich, er hätte überhaupt keine Ahnung von J-Horror und was würde das jetzt hier bedeuten, dass es so eine große Hommage an diese ganzen Klassiker wäre, woraufhin der Regisseur einfach anfing aufzuzählen, diese Szene wäre eine Referenz an den Film, diese Szene wäre eine Referenz an diesen Film, also wer an sowas interessiert ist, wird da auf jeden Fall auf seine Kosten kommen und generell ist es auch einfach ein sehr dichter und gut produzierter Film über das Phänomen des vermissten Kindes. Auf der anderen Seite, ich glaube, über den Film muss ich auch gar nicht so viel sagen, Hot Spring Shark Attack. Wer den Titel jetzt nochmal hört, ich glaube, das spricht sehr für sich. Wer Trash, wer B-Filme mag, wird den Film mögen. 77 Minuten lang kann er schon auch aushalten. Vielleicht muss man sich davon verabschieden, dass der Hai, der Shark, ein Lebewesen ist, das im Wasser lebt. Vielleicht kann man bei dem Film irgendwann akzeptieren, dass auch Haie durch Beton, Luft oder andere Dinge schwimmen können. Dankeschön.
Ja, hallo, mein Name ist Sascha. Ich bin jetzt zum 13. Mal, glaube ich, oder zum 12. Mal hier bei der Nippon Connection. Seit ich hier bin für die Deadline auch hier, schreibe immer mit dem Dominik zusammen, der auch ein paar Plätze weiter sitzt, über das Festival. Früher übrigens habe ich auch lange Zeit mal gebloggt. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Okaeri, vielleicht hat es der ein oder andere mal noch gehört. Ja, bei dem Filmfrühstück bin ich jetzt zum zweiten Mal dabei, aber das erste Mal ist auch schon sehr, sehr lange her. Das war vor der Pandemie und insofern fast schon wieder eine Premiere. Freue mich auch wieder dabei sein zu können. Ja, zwei Filme würde ich bis jetzt nennen, die mir besonders gut gefallen haben. Das eine, das war New Nemuro Pro Wrestling Story. Das ist eine Dokumentation, die am ersten Tag lief und die neben diesem wirklich besonderen Wrestling-Moment auch sehr schön gezeigt hat, welche Community-Aspekte eben da drin stecken, also wie sehr die Menschen, die mit dieser Liga dort verbunden waren, auch an dem ganzen Background da gehangen haben und war sehr schön inszeniert. Ich fand also witzig und auch emotional und zeigt auch nochmal, dass hier immer ein sehr, sehr tolles Dokumentarfilmprogramm läuft auf der Nippon Connection. Viele, viele meiner Highlights in den letzten Jahren sind eben genau aus der Sektion gewesen. Und ich finde, da haben sie den richtigen Weg eingeschlagen. Das war ja früher keine eigene Sektion und da waren schon wirklich die Höhepunkte im Dokumentarfilmbereich. Heute freue ich mich jetzt sehr auf Blackbox Diaries. Ja, und der zweite Film ist eben auch schon gefallen, River Returns, fand ich sehr schön, kann die Kritik an der Optik gar nicht so richtig nachvollziehen, ich fand den auch visuell sehr, sehr schön, auch von der Geschichte, vom Pacing, also das war tatsächlich ein schöner, poetischer Film, insofern auch ein Highlight für mich dieses Jahr.
Hallo, mein Name ist Christine von Life for Books and More. Mein Schwerpunkt liegt inzwischen dort auf japanischer und koreanischer Literatur, aber auch in der Film- und Serienwelt dort. Ich hatte tatsächlich zwei positive Filme, die ich bisher gesehen habe. Beide wurden auch schon genannt. Einmal Cells at Work, was mich da überrascht hat, dass er mich eigentlich emotional auf fast jeder Ebene irgendwie erreicht hat und gleichzeitig halt volles Bildungsprogramm war, aber auf sehr, sehr witzige und humorvolle Art. Und am Ende drückt er auch ordentlich auf die Tränendrüse. Der zweite Film ist Root to Love. Da hat mir tatsächlich wirklich die Rolle der Frau gefallen, dass halt wir sie wirklich im Alltag begleiten, ohne übertrieben zu sein. Und man konnte einfach ihre Emotionen, ihre Stimmung voll nachvollziehen in der Situation, die sie da gerade durchmacht.
Ich bin Andreas. Ich habe weder Blog noch Podcast. Ich bin über das Schreiben auf Letterboxd für den Japanuary hier ein bisschen reingerutscht, kenne da auch den Thomas her. Ja, ich bin dieses Jahr auch zum ersten Mal im Team da. Zum Festival selber komme ich ungefähr seit 3 Jahren. Ja, daher keine Zeit so wirklich jetzt für Filme. Ich habe bislang 4 geschafft und zwar gestern den Maru. Das ist so ein bisschen ein Film, der so ein bisschen einen buddhistischen Ansatz verfolgt über das Konzept des Enso, so wie ich das verstanden habe, aber auch so ein bisschen den Künstler, Kunstgeschäft und Kunstkritik so, glaube ich, ein bisschen behandelt. Ja, ich will da gar nicht so viel zu sagen. Ich war unglaublich müde, also... Der zweite dann war Missing Child Videotape am Abend. Da kann ich mich dem Vorredner schon anschließen. Also das war so ein Referenz-Potpourri. Interessant fand ich da die Videotape-Aufnahmen selber, die so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das gewollt war, aber so mich sehr erinnert haben an diesen Trend der letzten Jahre von Liminal Spaces und diesem, der The Backrooms, der das so ein bisschen losgestoßen hat. Ja, war für mich jetzt kein so sonderlich guter Film, aber kann man machen. Gestern habe ich einen etwas älteren Film gesehen von 1943, The Hickshaw Man, auf Empfehlung von Eric Gnari, tatsächlich dem Produzenten von Black Box Diaries, der ihn restauriert hat. Und ich glaube, seine Frau war auch die letztes Jahr den The Making of Japanese gemacht hat, also wenn ich das richtig verstanden habe. Also jedenfalls war er da für die Restaurierung verantwortlich oder hat da mitgearbeitet. Ja, also ein Film von 1943 hat natürlich ganz andere Erzählmuster, wenn man da jetzt nicht dran gewohnt ist. Das ist vielleicht ein bisschen schwerer zu folgen, aber kann man machen. Mir hat er sehr gut gefallen und da freue ich mich jetzt auch, das Remake von 1958 zu gucken, der, ich glaube, in Venedig oder Cannes einen Preis gewonnen hat. Ich kann mich da nicht mehr erinnern, was da im Vorfeld gesagt worden ist. Auf jeden Fall eins von beiden. Ja, beim Shark Attack war ich dann auch drin. Ja, das ist gewollter Trash, aber ich finde, der macht schon eigentlich ja gute Sachen draus, weil um da mal eine Lanze zu brechen, so zum Beispiel so Karikaturen wie der Bürgermeister, der den Strand nicht schließen will, bleibt nicht der Bürgermeister, der den Strand nicht schließen will, und der alleinermittelnde Cop bleibt nicht nur der alleinermittelnde Cop, also auf Ebene der Charaktere macht er dann schon ein bisschen mehr. Ja, das war's, also ist ja gerade aktuell Halbzeit des Festivals, ich bleibe noch bis Montag tatsächlich noch da, dann reise ich ab. Freuen tue ich mich auf Love and Pop morgen im Kino. Ist ein Film von Hideaki Anno aus dem Ende der 90er. Da habe den zwar schon gesehen, aber ist so einer meiner höchst bewerteten Filme. Da freue ich mich, den jetzt im Kino zu sehen. Und ja, für Black Box Diaries auch eine Empfehlung. Habe den auch im Vorfeld gesehen gehabt. Da auf jeden Fall bin ich ein bisschen überrascht, dass der anfangs nur ein Screening hatte, also gerade dadurch, dass er jetzt in Japan nicht verfügbar ist, sage ich mal so, ja, kann man da von der Organisation oder die Organisation fragen, was man sich eigentlich bei gedacht hat, aber die haben ja jetzt gestern ein zweites Screening veranstaltet, daher, falls man da noch Tickets kriegt, reingehen.
Ja, moin, ich bin Dominik hier aus Frankfurt. Ich schreibe, wie Sascha schon meinte, eben auch für die Deadline über den Punk Connection. Einen eigenen Blog habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich schreibe ansonsten noch relativ viel für F3A.net. Also Schwerpunkt ist ganz klar bei mir Genre und Horror. Ich bin seit fast den Anfangsjahren bei der Nippon dabei, 2003 oder 2004. Darum hat es mich besonders gefreut, dass es diesmal eine kurze Rückkehr zur Pupille gab. Da konnte ich Pornostar auf der Leinwand sehen und das war schon wirklich schön mit Toyota auch vor Ort. Ansonsten muss ich sagen, dass ich gar nicht so schrecklich viele Highlights bisher gesehen habe. Zwei von meinen Lieblingsfilmen wurden auch schon jetzt zweimal erwähnt. Missing Child Videotape, der wirklich das J-Horror-Genre ein bisschen revitalisiert, ohne wirklich was spektakulär Neues zu bieten. Und der Hot Spring Shark Attack, der wirklich aus diesem Blödsinn das Beste eigentlich rausholt, was man nur kann. Ich meine, Haie, die einen elektromagnetischen Impuls aussenden, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ansonsten wollte ich noch Bushido empfehlen, der wirklich wunderschön mit viel natürlichem Licht arbeitet. Also wirklich eine Augenweide, der Film. Und bringt auch dem klassisch und würdevoll behandelten Samurai-Genre einen neuen Aspekt hinzu, in dem ganz viel Go gespielt wird, was ich so auch noch nicht in dieser Kombination gesehen habe. Ansonsten hatte ich aber leider auch ein, zwei wirkliche Enttäuschungen. Und da muss ich einfach mal kurz She Taught Me Serendipity nennen von gestern Abend, der nicht nur komplett klischee-überladener Kitsch-Liebes-Quatsch ist, sondern der, wie auch Escape, an einem völlig zusammenhanglosen Punkt einfach mal ein Statement zum Nahen Osten reinwirft, das natürlich super einseitig und überhaupt nicht recherchiert ist, aber einfach mal zeigt, hey, ich habe hier jetzt auch wirklich was zu sagen und ich stehe auf der guten Seite, obwohl ich hier nur einen blöden Liebesfilm erzähle, muss ich jetzt hier auch nochmal Genozidvorwürfe reinwerfen. Das fand ich super irritierend und ärgerlich. Aber ansonsten freue ich mich auf den Rest des Festivals.
Hallo, ich bin Caroline, auf früher Twitter, jetzt Blue Sky unter die Melanie verwirrenderweise und ja, Nippon Connection Veteranin auch, also bei fast jedem dabei gewesen seit, ich glaube, 2003 oder so. Es ist immer relativ schwierig, so in der Mitte des Festivals schon die Favoriten zu sagen, weil meine eigentlichen Favoriten, auf die ich mich am meisten freue, die sind noch gar nicht gelaufen. Aber bisherige Höhepunkte waren auch die bereits erwähnten River Returns und Bushido. Leider beides zwei Historienfilme, insofern sehr einseitig. Aber ich gehe davon aus, dass das Schöne an der Nippon Connection ist ja, dass man sehr viele verschiedene Genres zu sehen bekommt. Und ich denke mal, das wird sich alles noch ausgleichen.
Moin Moin, Malte aus Frankfurt. Ich spreche beim Podcast Nicky Monday und schreibe für die Bedroom Disco. Meine Vorredner haben es mir jetzt ein ganz bisschen kaputt gemacht. Ganz so lange bin ich noch nicht bei der Nippon Connection. Ich glaube 2005 kann ich so rekonstruieren für mich. Ich will nicht sagen, dass ich wegen der Nippon Connection nach Frankfurt gezogen bin, aber es war wirklich ein großer, ganz großer Einfluss bei mir hierher zu kommen. Deshalb immer wieder eine Freude. Von den Filmen her muss ich vier nennen. Einmal River. Der läuft ein bisschen außerhalb Konkurrenz, weil der war Teil des Filmfrühstücks und ich habe auch hinterher gehört, viele waren so, ja, das ist jetzt ja die Fortsetzung von Beyond the Infinite Two Minutes, dieser Überraschungsfilm, und das stimmt, das ist er, aber eben auch noch mehr. Also der Regisseur hat wirklich aus dieser Idee nochmal mehr gemacht und einen sehr herzerwärmenden, schönen Film abgeliefert an der Stelle. Meine größte Überraschung bisher war We Are Aliens, weil ich nicht damit gerechnet habe, mit schlecht gemachten Handpuppen über die Lebensberechtigung der Menschheit zu sinnieren. Das war wirklich begeisternd, für wie der Regisseur mit wirklich einem absolut, mit gar keinem Budget einen wirklich sehr ergreifenden Film abgeliefert hat. Dann bin ich froh, ein paar Mal wurde schon Onsen Shark Attack genannt. Das wäre so auch mein Sieger des Herzens als Horror-Trash-Fan. Ein Aspekt, den ich da noch hervorheben möchte, ist, dass er nicht nur die, wofür ja aktuell so das japanische Trash-Horror-Genre bekannt ist, diese schlechten digitalen Effekte hat, sondern er hatte auch schlechte handgemachte Effekte, die auch dann zusammengespielt haben, wunderbar. Das hat mich sehr gefreut. Da kam so ein bisschen Kaiju-Feeling auf. Und auf der normalen Festival eher Arthouse-Schiene habe ich mich auch sehr über River Returns gefreut, weil ich schon Ring Wandering von dem Regisseur wahnsinnig gut fand. Und ich habe jetzt gehört, es gibt den wohl vielleicht irgendwo jetzt zu streamen. Ich muss das nochmal recherchieren, weil ich warte seitdem drauf. Genau, den möchte ihn unbedingt nochmal sehen und deshalb war ich so happy. Und der Regisseur war sogar da und hat noch Autogramme gegeben und Postkarten verteilt, damit man Werbung macht, weil es noch eine zweite Vorstellung von dem Film gibt. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wann, Sonntag, glaube ich, Sonntagvormittag. Also schaut nach, vielleicht gibt es noch Karten.
Guten Morgen, ich bin Helena, komme ursprünglich aus Kassel. Bin dann nach Frankfurt gezogen, war damals auch in der Pupille im Helferteam der Nippon Connection, habe Tickets, war beim Ticketing zuständig. Jetzt bin ich Teil des Sneaky Monday Podcasts hier in Frankfurt, schreibe auch für die Bedroom Disco und ich kann mich tatsächlich Caroline anschließen, weil mein liebster Film bisher war River Returns. Hikaru Kawa im Original, das finde ich tatsächlich noch schöner, also den Titel, dieser leuchtende Fluss, weil es hat sich doch viel, also dieses Blau, die Farbe Blau hat sich durch den Film gezogen, in der Kleidung der Protagonisten, der Fluss selbst, der Himmel. Und was mir besonders gut gefallen hat, das war halt ein Märchen und der Aspekt, und es waren viele typisch klassische japanische Motive, die da eingebaut worden sind. Ganz besonders hervorzuheben ist das Kamishibai, dieses Schaukastentheater, dieses Papiertheater. So hat nämlich auch der Film die Opening Credits, die haben auch teilweise, das erinnerte an so handgemalte Papierbilder. Und das hat für mich auf so vielen Ebenen funktioniert, weil dann kam ja auch dieser Kamishibai-Erzähler, der dann nochmal in eine andere Geschichte eingeführt hat. Aber wir als Zuschauer waren ja quasi schon in so einer Geschichte drinne. Und das hatte viel Märchenhaftes und hatte auch, also der Location Scout hat einen tollen Job gemacht, weil die haben auch vor Ort gedreht. Und von den Aufnahmen vom Mond bis zu der runden Schale, die aus Holz geschnitzt war, das war alles sehr, sehr wunderschön.
Ja, hallo, ich bin der René vom Abspanngucker-Podcast. Das sind meine 5. Nippon-Connections, glaube ich. Ich war schon ein paar Mal hier dabei beim Podcaster-Frühstück. Ich bin seit Dienstag da, habe 10 Filme gesehen. Das heißt, es ist schon alles ein bisschen verschwommen inzwischen. Und ein bisschen schwer dann auseinanderzuhalten. Was ich sagen kann, es gab keinen Film, der mich wirklich enttäuscht hat. Also das ist für mich eigentlich eine Überraschung, weil sonst hatte ich schon immer ein oder zwei, wo ich öfter eingeschlafen bin oder ich mir gedacht habe, ich will jetzt lieber rausgehen oder warum schaue ich mir das an? Das heißt, bei Highlights wird es dann auch schwer, weil mir eigentlich relativ viele ganz gut gefallen haben. Jetzt vielleicht nicht, wenn es um die Bewertung geht, bei Schöner Denken, jetzt vielleicht keine 10 von 10, aber sehr viele 7 oder 8 von 10 Filme. Serpent's Path hat Thomas schon erwähnt, den fand ich auch wirklich gut, das Original kannte ich auch nicht. Was ich aber sagen kann, ist so emotional und allgemein gefühlsmäßig waren es wahrscheinlich die anstrengendsten Nippon Connections meines Lebens als Vater einer jungen Tochter. Und ich möchte euch mal auf die Reise mitnehmen, die ich so hatte, seitdem ich hier bin. Also im ersten Film, den ich gesehen habe, gab es einen Amoklauf an der Schule. Dann wurde die Tochter in ein Bordell verkauft. Dann wird dem Jungen irgendwie der Traum nicht gegönnt. Dann ist die Prämisse, dass die Tochter ermordet wurde, grausamst. Das wird auch oft wiederholt, wie grausam sie ermordet wurde. Dann in einer lustigen Komödie kriegt die Tochter Krebs. Im nächsten Film gab es eine Fehlgeburt. Im nächsten Film danach, sagen wir mal, Inzest ohne Ende. Dann Schwester stirbt, im letzten Film war es dann aber gut, da wurden nur alle ermordet irgendwie. ich freue mich, wenn ich heute zu Hause bin und meine Tochter in den Arm nehmen kann, ganz ehrlich. Fand es trotzdem gut, ich habe mich aber auch wirklich gefragt, ich glaube nicht einer von den Filmen, die ich gesehen habe, hatte irgendwie, also die haben alle immer so zum Midpoint oder zum zweiten Akt ist immer was ganz Grausiges passiert, immer irgendwas Schlimmes, selbst wenn sie davor in einer unfassbaren guten Stimmung war, also vor allem bei diesen Cells at Work, wo ich mir so dachte, es war sehr interessant, das zu beobachten im Kino, wo wirklich die Stimmung so ausgelassen war und alle haben gelacht und ach, ist das lustig, ach, ist das schön. Und dann passiert halt da in der Mitte was und du denkst dir, also wirklich Stille, komplette Stille, und dann hast du nur noch, also auch ich habe geweint ohne Ende natürlich. Ich weiß auch nicht, ob ich es gut fand oder nicht, auf jeden Fall war es sehr anstrengend, aber ich fand es schon interessant von, wenn der Höhepunkt ist, der Papa muss ganz dringend aufs Klo und dann hast du die Zoom-Ringer, die halt aufhalten, dass die Kacke rauskommt. Also zu dem ernsten Thema, das war schon spannend. Aber es sind sehr, sehr aufregende Nippon Connections für mich gewesen, ja.
Da soll mal einer sagen, Nippon Connection wäre kein Familienfestival. Aber du hast recht, das ist mir auch aufgefallen. Aber grundsätzlich auch jenseits von Nippon Connection, dass wenn ich irgendwelchen Freunden Filme empfehlen will, dass ich mir immer überlege, Moment, die haben Familie, die haben Kinder, weil das, was da passiert, deswegen kann ich ihnen den Film nicht empfehlen. Das passiert mir von 2 von 3 Filmempfehlungen, auch jenseits von Nippon Connection.
Genau, weil du es gerade sagst, es war so oft in Filmen, sodass ich mir dachte, ach, das ist ja ein schöner Film, den schaue ich mit meiner Tochter. Nee.
Ab einem gewissen Punkt nicht mehr.
Ja. Ich habe noch mal eine Gegenfrage. Ja. Würde das bedeuten, dass jetzt jeder Film, der irgendwo auf der Leinwand gezeigt wird, eine Triggerwarnung braucht?
Nee, auf keinen Fall.
Klare Antwort. Was ich immer bei dieser Runde begeisternd finde, ist, dass bei einigen denke ich mir, wow, das ist das gleiche Festival, weil kein einziger Film dabei war, den ich gesehen habe, und umgekehrt dachte mir, wow, man kann also 3-4 verschiedene Festivals im gleichen Jahr haben, und bei manchen, wo man die gleichen Filme geguckt haben, denke ich auch, das war nicht das gleiche Festival, weil man unterschiedlicher Meinung ist. Ich glaube, letztes Jahr war es noch krasser, da gab es 10 Punkte und 0 Punkte für den gleichen Film hintereinander. Ja, aber es ist sehr schön, das von euch allen heute zu erfahren. Und ich wünsche euch noch ganz, ganz viel schöne Filme, gute Projektion und dann nächstes Jahr hier wieder bei Erdbeeren, Himbeeren und Kaffee und netten Leuten zu unserem Frühstück. Vielen Dank.
Nippon Connection, japanisches Filmfestival, Frankfurt am Main.